White House Reloaded, der Podcast zur USA-Wahl. Eure Gastgeber sind Verena Kassirje und Christian Jakubetz.
Ja, Folge 2 von White House Reloaded. Herzlich willkommen dazu.
Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu White House Reloaded. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Wir sprechen heute mit Professor Christian Lammert. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und vor allem Experte für das politische System der USA. Und ja, in den USA hat sich im Wahlkampf ganz schön was getan in den letzten Wochen. Den Super Tuesday haben wir hinter uns gebracht. Die Kandidaten stehen eigentlich fest. Wenig Überraschungen gab es da. Joe Biden und Donald Trump, das Rematch. Die beiden treten wieder gegeneinander an. Und es ist, so finden wir, Zeit für ein kleines Zwischenfazit.
Genau, und vor allem eine spannende Frage steht im Raum. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Kandidaten, von denen wir gerade gehört haben, dass sie wahrscheinlich die Kandidaten sind, doch nicht die Kandidaten sind? Also, klingt ein bisschen kryptisch. Die Auflösung dafür kommt im hinteren Teil des Podcasts. Heißt also auf Deutsch, bleibt dran, es bleibt spannend.
Und zu Beginn von White House Reloaded möchten wir euch natürlich immer erstmal mitnehmen, was in den letzten Wochen genau passiert ist, das nochmal auf den Schirm rufen. Was hat sich seit der letzten Folge getan? Und dieses Update bringt euch unsere Kollegin Pauline Fischer.
White House Reloaded, das Update.
Was ist seit unserer letzten Podcast-Folge auf der anderen Seite des Atlantiks passiert? Nachdem der oberste Gerichtshof in Colorado im Dezember letzten Jahres entschied, Donald Trump von den Vorwahlen der Republikaner auszuschließen, hat nun der Supreme Court entschieden, dass die Streichung Trumps auf den Wahlzetteln nicht rechtens sei. Denn laut Verfassung haben die einzelnen Bundesstaaten nicht das Recht, Kandidaten von höheren Ämtern auf Bundesebene auszuschließen. Mit diesem Urteil sollten nun auch die Sperren in anderen Bundesstaaten wie Illinois und Maine hinfällig sein. Wie erwartet verkündete Trumps Rivale Nikki Haley einen Tag nach dem Super Tuesday ihren Rücktritt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur an und schien so nun den Weg für Trump freizumachen. Aber rein technisch ist Haleys Kandidatur nur ausgesetzt. Sollte Trump also aufgrund seiner Strafverfahren doch noch von der Kandidatur ausgeschlossen werden, könnte Haleys Kampagne wiederbelebt werden. Um Präsident Biden wurde es nach dem Super Tuesday relativ ruhig, denn er bereitete seine Rede zur Lage der Nation vor, die sogenannte State of the Union Address. Eine Rede, die seit Anbeginn der Vereinigten Staaten große Tradition hat und die ein Präsident jährlich hält. Große innen- und außenpolitische Themen waren unter anderem Migration und der Krieg in der Ukraine und Nahost. Biden forderte den Kongress dazu auf, Hilfen für die Ukraine freizugeben und an die israelische Regierung zu appellieren. Beim Thema Migration spaltete er sich entschieden von der Politik Trumps ab. Er werde weder Familien trennen, noch Menschen die Einreise aufgrund ihres Glaubens verbieten und rief dazu auf, die Demokratie in den USA weiterhin zu verteidigen. Biden selbst kam auf einer seiner größten Hürden im Wahlkampf zu sprechen, sein Alter. Was es damit auf sich hat, werden wir heute im Expertengespräch genauer erläutern.
Woran lag das, dass dieses Jahr der Super Tuesday der eigentlich eine eher langweilige Veranstaltung war? Und wenn ich noch eine Zusatzfrage dazu stellen darf, kann man denn außer dem Ergebnis, dass die Kandidaten jetzt de facto feststehen, noch irgendwelche andere Erkenntnisse aus diesem Super Tuesday mitnehmen?
Ja, also warum langweilig? Ich glaube, das ist schon eine gute Beobachtung, dass wir in dieser doch so spannenden politischen Zeit, nicht nur in den USA, sondern ja auch hier in Europa, jetzt in den USA einen ziemlich erwartbaren, wie Sie sagen, langweiligen Vorwahlkampf gesehen haben. Und das ist traditionell eigentlich immer nur auf Seiten der Partei, die den Präsidenten stellt. Weil das ist so ein gängiges Muster. Man wird keinen Gegenkandidaten gegen einen amtierenden Präsidenten setzen. Und man könnte aber auch sagen, bei den Republikanern ist es ja auch irgendwie ein Amtsinhaber. Auch wenn er jetzt nicht im Amt war, er war schon mal Präsident. Also das heißt, den Bekanntheitsgrad hat er eigentlich. Aber da sieht man, und das ist dann vielleicht auch schon so ein bisschen die Überleitung zur zweiten Frage, was trotzdem noch spannend ist, da sieht man, dass doch die Einigkeit in der Republikanischen Partei nicht ganz so stark ist. Es gab eine Kandidatin, Nikki Haley, und wenn man sich anguckt, wer wählt für Nikki Haley oder wer hat für Nikki Haley gewählt, dann sind das gerade die Moderaten. Also nicht die Mager-Trump-Anhänger, sondern eher Konservative, die so in der Mitte des politischen Spektrums liegen. Und da muss Trump jetzt noch sehen, wie kann er diese Wähler noch mobilisieren? Ich glaube, das ist die Erkenntnis auf Seiten der Republikaner. Und die Erkenntnis auf Seiten der Demokraten ist eigentlich, dass Biden doch ziemlich große Unterstützung hat. Es gab jetzt diese Initiative, auch gegen ihn zu wählen, Uncommitted Voters. Also da gab es dann gar keine Kandidaten und zum Teil haben die auch bis zu 15% dann erreicht. Und da ging es vor allem um die Politik der Biden-Administration im Israel-Gaza-Konflikt. Und das war einigermaßen erfolgreich, aber vielleicht auch weniger erfolgreich, als zu erwarten war. Aber auch hier muss die Biden-Administration sehen, dass man auf dem linken Flügel aufgrund dieses Israel-Konflikts nicht an Unterstützung verliert. Vielleicht ist auch die jüngste Politik der Biden-Administration, dass man Hilfslieferungen, Medikamente und Nahrung über dem Gazastreifen abgeworfen hat, so ein erstes Signal. Wir tun auch was für Palästina. Also da geht es jetzt darum, die eigene Wählerbasis zu mobilisieren, dass die dann treu im November auch wählen gehen.
Und das scheint ja doch eine gewisse Zahl an Menschen sich nicht hinter Biden zu versammeln. Und das ist auch keine zu vernachlässigende Zahl. Diese Kampagne Listen to Michigan, die da entstanden ist, also der Aufruf dazu, eben nicht Biden zu wählen, aber vielleicht auch nicht Trump. Wie viel Potenzial steckt denn da dahinter, auch für den Wahlkampf dann in den Präsidentschaftswahlen?
Also ich glaube, das ist noch so ein bisschen die Unbekannte. Was passiert eventuell auch außerhalb dieser zwei Parteien. Nikki Haley hatte schon mal ein bisschen damit rumgespielt, vielleicht als unabhängige Kandidatin anzutreten. Es gab dann auch die Initiative, dass man vielleicht mal ein überparteiliches Tandem ins Rennen schicken sollte, also ein Demokrat, einen Republikaner, um eben gegen diese Polarisierung auch anzugehen. Aber die müssten halt so langsam auch mal aus dem Potte kommen. Und ich glaube, das ist so eine Situation, die insgesamt die politische Situation in den USA ganz gut erklärt. Es ist eine große Verunsicherung. Mit welchen Themen, mit welchen Personen kann man Wahlen gewinnen? Und da ist Trump natürlich klar auf Linie. Also er ist, glaube ich, derjenige, der wenig Experimente macht und damit auch erfolgreich ist. Seine Basis steht wirklich sehr stabil hinter ihm. Biden hat schon ein bisschen mehr Probleme. Er hatte ja auch angekündigt 2020, dass er eventuell nur ein One-Term-President sein würde. Jetzt will er weitermachen. Die Kritik ist groß. Auch das Alter spielt hier eine Rolle. Aber er hat halt auch die Unterstützung in einigen Wählergruppen verloren. Da kann man noch dazu nehmen, dass er bei vielen jüngeren Wählern nicht sehr attraktiv ist als Kandidat. Und er ist auch bei Afroamerikanern nicht mehr ganz so populär, wie das demokratische Kandidaten traditionell sind. Und da kann Trump momentan ein bisschen mobilisieren. Aber man muss vorsichtig sein, das jetzt schon als Signal für November wirklich als Fakt zu nehmen. Weil wir auch 2012, als Obama wieder angetreten ist, in den Vorwahlen stand Obama noch deutlich schlechter als jetzt Biden in den Vorwahlen. Da haben auch viele Wähler in den Vorwahlen ihrem Präsidenten einen Denkzettel verteilt. Und die Frage, und das müssen sich die Demokraten jetzt selbst erklären, ist das momentan nur ein Denkzettel? Ist das ein bisschen Protest, Unzufriedenheit? Oder ist das etwas, was auch Konsequenzen hat für die Wahlen im November? Und dann könnten sie Probleme bekommen, weil wenn sie ihre Leute nicht an die Wahlurne bringen, dann haben die Republikaner einen Vorteil bei diesem Wahlsystem mit dem Electoral College.
Ich habe die Tage mal eine spannende Theorie gelesen, und zwar gab es eine Umfrage und es gibt einen beträchtlichen Teil, Prozentzahl habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber einen beträchtlichen Teil von Menschen, die sagen, weder den einen noch den anderen. Und das geht querbeet bei Republikanern und bei Demokraten. Und die Amis sind ja immer da relativ drastisch in ihrer Wortwahl, den Begriff Double Haters. Die Theorie geht jetzt so, dass derjenige Präsident wird, der bei den Double Haters besser abschneidet, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich klingt. Und bei den Double Haters schneidet jetzt Biden ein bisschen weniger schlecht ab als Trump. Theorie besagt, derjenige, der weniger gehasst wird, also das ist ja wirklich die Wortwahl, der wird es dann. Heißt aber, Frage A, würden Sie dieser Theorie so halbwegs zustimmen? Und Frage B, ist das nicht eigentlich für die Politik der nächsten 4 Jahre in den USA eine mittlere Katastrophe, dass egal wer es wird, derjenige Präsident wird, der am wenigsten unbeliebt ist?
Ja, und das ist etwas, und ich würde wirklich in Teilen diese These auch unterstützen. Wenn man sich Umfragen anschaut, sind diese Double Haters zum Teil in manchen Umfragen 70%, die sagen, sie würden sich auf beiden Seiten andere Kandidaten wünschen. Auch das ist nicht ganz neu. Schon 2016 waren Trump und Hillary Clinton die bis dato unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten. Das wird jetzt in diesem Jahr nochmal getoppt durch Trump und Biden, die noch unbeliebter sind. Also wir sehen so ein bisschen, dass die politischen Parteien, und da muss man ja auch vorsichtig sein, wenn man politische Parteien in den USA sagt, das sind ja nicht so Parteien, wie wir das aus dem deutschen System kennen, aber die haben so ein bisschen den Zugriff verloren auf die Kandidatenauswahl. Das hat man auch schon 2016 bei den Demokraten gesehen. Da wollte man nicht unbedingt bestimmte Kandidaten. Das war schon 2008, da wollte man Obama nicht haben. Damals wollte man schon Hillary Clinton haben. Da sieht man, dass sich die Dynamik ein bisschen verändert hat, dass die Parteibasis, die in Vorwahlen eine wichtige Rolle spielt, extremer geworden ist, aktivistischer geworden ist und auch bestimmte Kandidaten haben will. Das erklärt das Trump-Phänomen. Und gleichzeitig ist das gepaart mit so einer Verunsicherung, die ich eben schon angesprochen habe, dass man nicht genau weiß, mit wem man eigentlich Wahlen gewinnen kann. Die Republikaner haben sich jetzt lange nicht getraut, sich wirklich hinter Trump zu stellen. Jetzt, nachdem Nikki Haley am Super Tuesday ausgeschieden ist, stehen sie auf einmal alle wieder in der Reihe. Also die Partei nordet sich hinter Trump ein und es gibt eigentlich wenig Aufstand. Und bei den Demokraten ist das ähnlich. Man hatte ja lange Zeit gehofft, und das wurde ja auch so kommuniziert, dass Vizepräsidentin Kamala Harris eine Kandidatin wäre, die vielleicht mal übernimmt. Die ist ja in Umfragen noch unbeliebter als Joe Biden. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Phänomen in den USA und das hängt auch an der Polarisierung. Man würde nicht mehr die Seiten wechseln. Diese Zahl der Wechselwähler ist in den USA ziemlich gering geworden, aber man ist nie so richtig zufrieden. Man ist mit den Kandidaten nicht zufrieden, man ist auch mit den politischen Institutionen nicht zufrieden. Also wir haben so eine breitere Legitimationskrise und das zeigt sich, glaube ich, auch darin, dass manche Kandidaten sich auch momentan nicht aus der Deckung trauen, weil sie denken, sie werden da mit in diese Wutblase reingezogen, unter der die Politik in Washington momentan leidet.
Wenn jetzt in diesem Wettkampf der Unbeliebten, nenne ich es mal, man mit Kandidaten ja eigentlich gar nicht punkten kann, und zwar auf beiden Seiten, der Demokraten und der Republikaner, wie sieht es denn dann mit den Themen aus? Sie haben vorhin gesagt, auch da gibt es eine große Verunsicherung. Trotzdem, konnte man denn aus dem Super Tuesday irgendetwas ablesen? Die Themen sind ja hoch polarisiert und mittlerweile auch nicht mehr ganz klar gespalten in demokratisch-republikanisch. Wie sieht's da aus?
Ja, also das wünscht man sich, glaube ich, schon seit 20, 30 Jahren, dass amerikanische Wahlen mal wieder auch stärker um Themen gehen. Ich sehe es jetzt auch nicht. Also es wird sich wieder auf die Charaktere, auf die Personen beziehen. Und ich glaube, wir werden wirklich einen Wahlkampf sehen, wo die eine Seite Biden vorwirft, er ist dement, er kann überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und die Demokraten versuchen das ja jetzt gerade auch zu spiegeln. Also wenn man sich so auf den sozialen Medien mal umschaut, was da an Videoclips jetzt von Trump gezeigt wird, genau dasselbe. Er hat natürlich auch diese Aussetzer, die wahrlich bei beiden Seiten nicht unbedingt auf Demenz schließen lassen, dass man einfach Personen verwechselt. Das passiert beiden auf beiden Seiten des des politischen Spektrums. Aber es wird immer unter dieser Filterfunktion, die sind halt schon 80. Und sind die dann überhaupt noch qualifiziert für das Amt? Und das ist ja eine berechtigte Frage. Man will ja nicht jemanden da sitzen haben, der nicht mehr auf der Höhe ist. Ist ja ein anspruchsvoller Job. Und wenn ich mir die Themen momentan angucke, abgesehen von diesen persönlichen Ebenen, ja, die Republikaner werden Migration in den Vordergrund rücken. Das ist etwas, was die eigene Basis massiv mobilisiert. Und die Zahlen unterstützen das ja auch ein bisschen. Die Amerikaner haben ein Problem mit Migration. Sie haben keine anständige Migrationspolitik. Schon seit 30 Jahren wird gesagt, wir brauchen eine umfassende Reform der Einwanderungspolitik, aber es finden sich keine Mehrheiten. Und ja, was die Demokraten versuchen wollen, ist natürlich den Fokus auf die Wirtschaftspolitik zu legen, weil das war traditionell eigentlich immer so ein Faktor, wenn die Wirtschaft läuft, dann wird auch der Amtsinhaber wiedergewählt. Das war wirklich so ein gängiges Vorhersagemodell für Präsidentschaftswahlen. Und wenn man sich die wirtschaftliche Situation momentan anguckt, müsste eigentlich Biden in Umfragen super gut dastehen. Inflation in zentralen Bereichen runter, Arbeitslosigkeit runter, Rekordwerte unter 4%, neu geschaffene Jobs auch Rekordwerte. Selbst wenn man rausrechnet, den Corona-Effekt ist natürlich durch diese vielen Investitionen, die diese Regierung jetzt in die Wirtschaft reingepumpt hat, da passiert viel. Aber es kommt bei den Bürgern nicht an. Sie fühlen immer noch, dass es ihnen schlechter geht als vor 4 Jahren. Das zeigen alle Umfragen. Sie sagen nicht, dass es mir schlecht geht. Das ist immer interessant. Man hat aber das Gefühl, die Lage in den USA ist wirtschaftlich schlecht. Und da muss man als auf Seiten der Demokraten sehen, wie man diese objektiv vorhandenen Erfolge, wirtschaftspolitischen Erfolge der beiden Administrationen auch kommunizieren kann. Und das gelingt bislang noch nicht.
Bevor wir jetzt einsteigen in die Ins and Outs der Nominierung der Kandidaten, erst einmal die Frage, wie sieht denn das reguläre Prozedere der Nominierung aus? Und das erklärt uns jetzt Sibel Öztürk.
White House Reloaded. Die Insights.
Da Nikki Haley nun als letzte verbleibende Kandidatin neben Donald Trump aus dem Präsidentschaftswahlkampf ausgeschieden ist, stellt sich die Frage, ob die Vorwahlen überhaupt weiterhin bis zur Republican National Convention im Juli fortgesetzt werden. Seit den 1850er Jahren ist es üblich, dass die Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten auf einem nationalen Parteitag wählen, auch wenn ein Kandidat mit ziemlicher Sicherheit siegen wird. Nach den Regeln des Republikanischen Nationalkomitees ist es verboten, angesetzte Wahlen wieder zu annullieren. Zwar könnten die Regeln durchaus geändert werden, dies gilt allerdings eher als unwahrscheinlich, da dies doch mit größeren Hürden verbunden wäre. Trotzdem zeigt ein Blick in die Geschichte, dass Vorwahlen durchaus schon einige Male gestrichen wurden. Das war jedoch normalerweise der Fall, wenn ein amtierender Präsident für eine zweite Amtszeit kandidierte. So wurden zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf 2020 die Vorwahlen der Republikaner in 9 Bundesstaaten abgesagt, da Donald Trump kaum Konkurrenz hatte. Zu diesem Schritt haben sich auch 2012 10 demokratische Landesparteien entschieden, als Barack Obama für seine zweite Amtszeit kandidierte. Und auch in dieser Wahlperiode wurden die Vorwahlen der Demokraten in Delaware und Florida bereits gestrichen, da Präsident Biden der einzige Kandidat auf den Stimmzetteln war. Dennoch wurde auf republikanischer Seite im Januar tatsächlich versucht, die eigenen Vorwahlen zu annullieren und Trump direkt zum designierten Kandidaten zu erklären. Manche Republikaner reagierten darauf jedoch allerdings verärgert und selbst Trump persönlich protestierte dagegen, da er, wie er sagte, auf die altmodische Art und Weise gewinnen möchte. Letztendlich bieten die Vorwahlen ja auch eine vorteilhafte Bühne für seinen Wahlkampf. Angesichts dessen ist davon auszugehen, dass die Vorwahlen zumindest bei den Republikanern wie geplant weiterlaufen werden und im Juli Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden wird.
Herr Lammert, jetzt befinden wir uns dieses Jahr in vielerlei Hinsicht in einer ungewöhnlichen Situation. Dazu gehört auch, dass wir, und jetzt muss man sehr vorsichtig sein, wie man das formuliert, nicht hundertprozentig gewiss sein kann, dass im November alle Kandidaten dann noch, aus welchen Gründen auch immer, antreten können. Also bei Donald Trump wissen wir, er hat vielfältige rechtliche Probleme. Da ist noch völlig offen, wie das im Sommer weitergeht. Joe Biden, das Thema Gesundheit, Sie haben es vorhin auch angesprochen, der Mann ist 81. Frage 1 erstmal an Sie. Wären denn Delegierte bei den Nominierungsparteitagen überhaupt daran gebunden, diese Kandidaten dann auch aufstellen zu müssen? Und Frage 2, wenn es jetzt wirklich aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, dass einer der beiden im November antreten kann, wie sähe dann ein Prozedere dann aus?
Ja, das sind die spannenden Fragen, die momentan auch so manchen Verfassungsexperten umtreibt, weil da muss man, glaube ich, das in verschiedene Zeitspannen auch unterteilen. Also wir sind ja jetzt noch, wie Sie gesagt haben, vor den Nominierungsparteitagen. Da werden noch keine Überraschungen mehr kommen. Wenn also alles normal läuft, haben diese beiden Kandidaten, Joe Biden und Donald Trump, dann ausreichend Delegierte. Die Delegierten müssen nicht unbedingt für diesen Kandidaten stimmen. Die Auswahl der Delegierten passiert schon so, dass man treue Parteisoldaten als Delegierte hat, die würden sich kaum gegen ihre Partei oder den Kandidaten, der eine Mehrheit hatte, stellen. Das wäre schon ein Skandal und das würde auch die Rolle der einzelnen Delegierten innerhalb der jeweiligen Partei dann beenden. Also die würden nie wieder eine Rolle spielen. Deswegen, da ist schon so ein Sanktionsmechanismus da, dass die schon bei der Stange bleiben. Es könnte aber auch sein, also und wir reden ja jetzt hier sehr hypothetisch, dass Joe Biden kurz vor dem Parteitag sagt, Leute, meine gesundheitliche Situation hat sich so verschlechtert, ich glaube, ich traue mir so einen Wahlkampf nicht mehr zu. Dann könnte er seine Kandidatur zurückziehen und dann wäre der Parteitag frei für einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin. Das wäre natürlich dann eine große Auseinandersetzung, weil dann müssen erstmal Leute aus der Deckung kommen. Und dann werden auch die verschiedenen Lager innerhalb der Partei, die jetzt noch so ein bisschen unterm Deckel sind, weil man natürlich die Wahl gewinnen wird, das wird aufbrechen. Und ich glaube, es wird einen lebhaften Parteitag geben in einer solchen Situation, was für die Demokratie vielleicht mal nicht schlecht wäre, es sei denn, es wird so, der Parteitag der Demokraten ist in Chicago. Da hatten die Demokraten Ende der 60er Jahre schon mal einen sehr gewaltsamen Parteitag, der dann zur Folge hatte, dass man das Nominierungssystem eben demokratisiert hat und aus den Händen der Parteielite genommen hat. Also wenn sowas wieder passieren sollte, würde das natürlich die Chancen der Demokraten bei den Wahlen im November massiv minimieren. Weil wir sehen schon, dass diese Nominierungsparteitage jetzt eigentlich so ein Festevent geworden sind, wo die Partei wieder zusammenkommt. Das ist alles Inszenierung. Und wenn das da mit Konflikten und Streitigkeiten anfängt, dann ist das natürlich eine Belastung für den Wahlkampf. Aber möglich ist es, dass man da noch andere Kandidaten dann aus dem Hut zaubern muss und dann ein anderer Kandidat als Biden gewählt wird. Eine andere Situation ist dann bis zur Wahl. Sollte einer der Kandidaten gesundheitlich nicht mehr in der Lage sein oder überraschenderweise werden einige Gerichtsverhandlungen mit Trump so schnell auf die Bühne kommen, dass er vielleicht noch verurteilt wird und ins Gefängnis muss. Auch da könnte er noch Kandidat bleiben. Also ist nicht ausgeschlossen. Man kann aus dem Gefängnis Präsident werden. Aber die Partei könnte ja sagen, das wollen wir nicht und wir setzen jetzt einen anderen Kandidaten. Das kann die Partei im Wahlkampf auch noch machen. Das hat natürlich dann auch extreme Gefahren für die Unterstützung. Verfassungspolitisch ist das möglich. Und dann haben wir diese spannende Phase nach den Wahlen. Wir haben ja immer diesen Übergang, im November wird gewählt, aber Amtsantritt ist erst im Ende Januar. Und in der Phase würde einer der Kandidaten für das Präsidentenamt ausscheiden. Dann wird der Vizepräsidentschaftskandidat, Kandidatin zum Kandidaten und kann sich einen neuen Vizepräsidenten auswählen. Also wenn man sich die Berichte anhört, also Trump scheint ja nun einigermaßen sicher, dass die großen Gerichtsverhandlungen nicht vor dem Nominierungsparteitag beginnen, weil der Supreme Court ja gesagt hat, er will sich mit der Frage der Immunität des Präsidenten im Sommer beschäftigen. Da erwartet man eine Entscheidung im Juni. Und sollte das Gericht sagen, ein Präsident ist immun, dann sind ja alle Gerichtsverhandlungen können ad acta gelegt werden, zumindest die Bundesverfahren. Und selbst wenn er sagt nein, dann fangen diese Verfahren erst an und eine Verurteilung ist dann erst nach der Wahl eigentlich zu erwarten. Und bei beiden, der Gesundheitszustand, er hat ja jetzt ein ärztliches Attest vorgelegt, sicherlich auch als Reaktion auf die Debatte. Zumindest wird da gesagt, er ist fit und er müsste auch keine kognitiven Tests machen, um Demenz auszuschließen. Und es gibt ja auch viel Berichte von Journalisten und auch von Politikern, die sagen, dass er in Verhandlungen hinter geschlossener Tür doch einen sehr informierten, präparierten und souveränen Eindruck macht. Und ich glaube dem erstmal, weil ich glaube, wenn da mehr passieren würde, dann hätten auch andere Staatschefs, die zu Staatsbesuch sind, schon mal häufiger was darüber erzählt. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die beiden auch im November antreten werden.
Herr Lammert, jetzt sieht es ja so aus, zumindest stellen Sie das so dar, als dass die beiden Kandidaten sich wirklich sicher sind, dass sie den Wahlkampf durchziehen können. Sprich, dass sie bei Gesundheit bleiben, dass sie ja nicht im Gefängnis sitzen, dass sie tatsächlich diesen Wahlkampf durchziehen können. Ich bin mir aber selbst nicht sicher, ob die Wählerinnen und Wähler das so abkaufen. Da gibt es ja schon einige große Bedenken. Welche Rolle spielen denn gerade vor diesem Hintergrund die Running Mates in diesem Jahr?
Das ist eine gute Frage und da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ob jemand in der Lage ist und ob die Wähler glauben, der oder die Politikerin ist in der Lage oder zu alt. Und da sehen wir ja auch, dass diese Diskussion über das Alter, insbesondere bei Joe Biden, jetzt so eine starke Entwicklung genommen hat, dass auch innerhalb der Partei gefragt wird, ist er zu alt, ist er nicht zu alt. Und inzwischen, also hat man ja wirklich Angst bei jedem Auftritt von Biden. Man guckt hier nur noch mit dieser Linse, wann stolpert er, wann fällt er hin. Selbst wenn es nicht häufig passiert, aber man ist immer darauf vorbereitet und dann sieht man natürlich auch bestimmte Sachen ganz anders. Wenn man diesen Filter nicht drin hat, bei anderen Politikern wird man das halt einfach akzeptieren als, ja, war jetzt halt ein Versprecher. Erstaunlicherweise, Kamala Harris ist deutlich jünger. Sie wird auch wieder die Kandidatin sein. Es wäre eine große Überraschung, wenn da jetzt noch jemand anderes da reinkommt. Man hat ja schon die wildesten Spekulationen. Da sollte ja auch wieder Michelle Obama nicht nur als Vizekandidatin, sondern eventuell als Kandidatin. Also da sieht man auch die Probleme, die die Demokraten momentan haben. Aber Kamala Harris ist jünger, aber sie ist halt auch nicht beliebt. Sie hat auch sich nicht profiliert in dem Amt. Sie hat am Anfang viele Fehler gemacht. Sie musste ihr ganzes Team neu aufstellen. Und es ist auch eine undankbare Rolle als Vizepräsidentin. Man kann sich ja nicht richtig profilieren. Das geht ja meistens dann auf Kosten des Präsidenten und das wird nicht zugelassen. Und deswegen war sie auch so ein bisschen verschwunden und wird jetzt wieder rausgeholt, vor allem um bei Afroamerikanern und in diesem Israel-Gaza-Konflikt Stellung zu beziehen und die Administration zu repräsentieren. Bei Trump ist es ja noch völlig offen. Er weiß haargenau, er hat Schwierigkeiten bei den weiblichen Wählern. Deswegen wird man, glaube ich, genau gucken, ist vielleicht eine Vizepräsidentschaftskandidatin hier ein Faktor, der diese Wählergruppe vielleicht ein bisschen beeinflusst. Oder es sind auch, wenn man sich die Experten anguckt, wer da genannt wird, Tim Scott oder auch wieder Ben Carson, der ja schon bei Trump Minister war im ersten Kabinett, zwei Afroamerikaner, weil die Republikaner natürlich erkennen, dass Trump momentan so ein bisschen besser mobilisiert bei der Wählergruppe. Und mit so einem Kandidaten als Vizepräsidenten kann das vielleicht nochmal verstärkt werden. Ich glaube, das sind eher die Faktoren, die da eine Rolle spielen und weniger das Alter, obwohl es natürlich fast unmöglich ist, noch ältere Kandidaten für das Vizeamt zu finden. Also die werden alle jünger sein. Und dann hat man dieses Argument eigentlich immer automatisch mit abgedeckt.
Aber sagen Sie, jetzt haben wir wahnsinnig viel geredet über das Alter, über die kognitiven Zustände der Kandidaten, über Gefängnisstrafen, über Running Mates etc. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass irgendwann in diesem Wahlkampf auch mal eine politische Auseinandersetzung stattfindet? Oder werden wir uns jetzt bis November am Alter und an dem Geisteszustand der Kandidaten abarbeiten?
Ich befürchte, letzteres wird der Fall sein. Das wird das dominieren, weil das halt so ein Mechanismus ist bei Präsidentschaftswahlen. Es sind halt zwei Kandidaten oder wir haben dann noch die Vizekandidaten, also jeweils das Ticket. Und dann ist es sehr stark personenfixiert. Generell spielen ja auch Parteiprogramme oder Wahlprogramme in den USA eine viel geringere Bedeutung, als wir das im parlamentarischen System hier in Europa und vor allem in Deutschland sehen. Und dabei sind halt die Themen sind da. Und es müsste eigentlich ein thematischer Wahlkampf sein. Wir haben immer noch wirtschaftspolitische Probleme. Wir haben die Globalisierung, wir haben die Handelspolitik, wir haben die Migrationsprobleme, wir haben den Ukraine-Krieg mit Russland, wir haben den Israel-Gaza-Konflikt. Aber Wahlkämpfe in den USA folgen einer anderen Logik und generell sind die Wähler auch desinteressiert an solchen Themen. Wenn man sie fragt, was sind wichtige politische Bereiche für ihre Wahlentscheidung, wird immer gesagt, die wirtschaftliche Situation. Und damit meinten dann natürlich, dass man einen Job hat und dass man ordentlich konsumieren kann. Aber die anderen Sachen, Außenpolitik interessiert den durchschnittlichen amerikanischen Wähler fast gar nicht, ist immer ganz unten. Es sei denn, es ist ein Krieg, in dem die USA ein aktiver Partner ist. Oder es gab einen terroristischen Angriff. Dann ist natürlich so ein Thema auch wichtig. Aber meine Befürchtung ist, wir werden uns jedes Mal wieder Videos angucken, wo sich einer versprochen hat und ein bisschen gestolpert ist. Und das wird den Großteil des Wahlkampfes ausmachen.
Verena, das war's dann auch schon wieder mit unserer Sonderfolge. Die nächste reguläre Folge kommt wann?
Die nächste Folge kommt im April.
Genau, im April, ihr habt's gehört. Ihr wisst, den Podcast bekommt ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Webseite der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Von meiner Seite viel Spaß, habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut.